die Bibeln austeilen. Das ist.
Wie viele braucht man denn?
Ja, Überraschung, wir werden heute die Bibel anschauen. Ihr könnt in der Zwischenzeit, gut, wenn ihr keine Bibel habt, könnt ihr nicht Epheser aufschlagen, aber sobald ihr eine Bibel habt, Epheser 1, und ja, ich bringe schöne Grüße mit aus Leipzig. Heute früh war ich in Heidelberg und da meinten die, die schönste oder die schöne, schönste Stadt? Naja, die waren noch nie da. Aber genau, ich komme aus Leipzig, bin vor 25 Jahren dahin gezogen und mit meiner Frau und August 2000, also was sind das jetzt, 23 Jahre, haben wir dort die Gemeinde angefangen in unser Wohnzimmer mit ein paar Leuten und genau, sind seitdem da. Und ja, sobald Leute auftauchen und Gottes Wort hören wollen, dann ist es wunderschön, aber man bleibt und man lernt Gottes Wort. Und genau, das machen wir seitdem. Und ihr dürft immer gerne vorbeikommen. Ein paar Leute waren schon bei uns. Und ich war, glaube ich, auch vor 5 Jahren oder so bei eurer Gemeindefreizeit dabei. Und manche, viele Gesichter kommen mir bekannt vor. Und genau, ich habe mich sehr gefreut, dass ihr euer Gottesdienst sogar verschoben habt für uns. Also, es tut mir leid. Und hoffentlich schmeißt es euch nicht allzu sehr aus dem Rhythmus. So, Gottes Wort, Epheser 1. Und ja, wir machen eine kleine Pause von Markus. Weil ich wusste, dass ihr in Markus seid und mir wurde angeboten, in Markus weiterzumachen oder was anders zu machen. Und ja, der letzte Woche war ich in Österreich auf den Pastorenkonferenz und ich dachte, ach, da in der Zwischenzeit kann ich Markus anschauen, ein bisschen vorbereiten. Also in Pastorenkonferenz kommt man nicht dazu. Ne? Also man redet und redet und guckt, also, ach, es ist schon nach Mitternacht. Und man schläft in ein Zimmer voller schnarchender Männer und irgendwie Schlaflosigkeit und ach, ja, irgendwann mal. Deshalb wird heute, werden wir das, was eigentlich so Gott in meinem Herzen in der letzten Zeit so zeigt, werde ich euch mitteilen. Ne? Und es ist eigentlich schön, weil so in meiner Gemeinde, wir sind gerade ein Römer und ich denke immer so, ach, wenn wir dann mal fertig sind, dann können wir Epheser anschauen, weil ich will meine Gemeinde das mitteilen. Aber ich darf euch heute mitteilen, das, was Gott mir gerade so zeigt in sein Wort und worüber ich halt sehr begeistert bin, so von Gott. Ich lese erstmal aus Epheser 1 und dann gehen wir halt so ins kleine Detail. Wir lesen 3-8. Ja? Gepriesen sei der Gott, unser Vater und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat. Ist gerade eingefallen, meine Notizen sind auf meinem Handy. Den sollte ich vielleicht rausholen. Also nicht, dass ich jetzt irgendwie Spiele oder TikTok anschaue. Manchmal frage ich mich, was durch meinen Kopf geht, wenn ich sowas sage. Gut, so, wieder zurück. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Wie er uns in ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in der Liebe. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung unserer Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns überströmend widerfahren ließ in alle Weisheit und Einsicht. Und Herr, ich bete, dass dein Wort jetzt zu uns spricht. Herr, es sind nur Worte, die ich erzähle, wenn dein Geist jetzt nicht das Wort und meine Worte benutzt, um uns zu unserem Herzen zu sprechen. Und so sprich zu uns, rühre uns an und sei lebendig in unsere Mitte. Das bitte ich in deinem Namen. Amen. Wenn Problem unser Weg kommt, wenn es Problem gibt in unserer Welt, man merkt immer, also ich merke immer wieder, und ich glaube, wenn man darüber nachdenkt, vielleicht bin ich der Einzige, der darüber nachdenkt, umso weiter entfernt man von einem Problem ist, umso eher unwichtig ist das Problem. Ne? Ist man halt so betroffen, so ein bisschen. Aber umso weiter man weg ist. Zum Beispiel, ich war jetzt in Heidelberg, ne? Und ihr kennt bestimmt die Geschichte von Keith, der Pastor dort, der ein Autounfall war, vor 1,5 Jahren ungefähr. Ne? Und ich habe mit seiner Frau heute geredet, ne? Und ihr trifft das natürlich sehr hart. Ne? Also das ist hier ihr Alltag, das ist ihr Überleben, so rein körperlich, geistlich, seelisch, alles, ne, ist total betroffen. 1,5 Jahre und trotzdem einfach so ein Update, also wie sie mit Gott unterwegs ist. Also ich denke so, oh, ich muss im Glauben wachsen. Also es ist halt ein wunderschönes Zeugnis, was Gott in ihr Leben macht. Aber ihr trifft es halt persönlich, ihr Sohn. Ne, so eine kleine Junge. Ihm trifft es persönlich, obwohl er vielleicht nicht das so richtig äußern kann mit seinen 7, 8 Jahren. Aber man weiß, ihm trifft es persönlich. Die Gemeinde ist ein bisschen weiter entfernt. Aber natürlich, ne, wenn der Pastor nicht da ist, ist es halt so, der uns Gottes Wort lehrt, der am Sonntags für uns da ist, in der Woche für uns betet, wo wir Seelsorge empfangen, das trifft den auch. Vielleicht ein bisschen weiter weg. Ich war ein Freund ich bin ein Freund von Keith. Ich glaube 3 oder 4 Tage vor seinem Unfall saß ich im Auto mit ihm und bin durch die Straßen von Heidelberg gefahren, als wir irgendwo zu essen gesucht haben. Und wir haben Zeit miteinander verbracht. Mich hat es auch hart getroffen, als Freund, aber natürlich viel weiter entfernt als seine Frau und Kinder. Jenen, denen ich die Geschichte erzähle. Ach, ne? Warum? Verstehe ich nicht. Und dann geht es so weit, ne? Ich erzähle meine Schwiegermutter davon, und die sagt so, ach, manchmal fragt man sich, warum. Auf der anderen Seite, ne, wenn sie in den Fernsehen sieht, die ja so sich Brad Pitt und Angelina Jolie sich trennen, da fragt sie sich auch, warum. Also ganz weit entfernt, ach, das ist eine traurige Geschichte. Und umso weiter man von irgendwie so einer Situation entfernt ist, umso, ja, es trifft einen vielleicht, aber umso weniger trifft es einen. Und hier in Epheser habe ich so das Gefühl, dass Gott hier an dieser Stelle uns wegnehmen will von unserem Alltag, von unserem Problem, von unseren Sorgen. Und er will uns zu ihm hin hochziehen und sagen so, guck mal von meiner Perspektive. Komm weg von, ne, da, wo du gerade bist, weil das betrifft uns hart. Den Tag ein und den Tag aus. Das Leben, den wir leben. Aber komm und schau die Welt an von meiner Perspektive. Und aus dieser Perspektive hoffentlich versuche ich jetzt, uns halt zu ermutigen und zu erbauen. Und zu sehen, so krass, wenn man das von Gottes Perspektive Dinge anschaut. Wow, Halleluja, uns geht's gut. So, zum Glück habe ich Wasser hier, ich merke meine Stimme. Ich hätte nicht so laut singen sollen. So, gepriesen, Vers 3, sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Aber wir sehen gleich am Anfang, Paulus, er preist jetzt nicht Jesus. Und wie oft haben wir so eine Stelle, wo es nicht um Jesus geht, ne? Wie unsere ganze Anbetungslieder. Ne? Danke für das Kreuz, danke Jesus, für was du getan hast. Aber hier preist nicht Jesus, nicht, dass Jesus nicht gepriesen werden soll. Aber hier ist was ganz anderes, er preist seinen Vater. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Also hier sehen wir Dinge aus der Perspektive des Vaters. Ja? Der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Also, Hammer, wenn man darüber nachdenkt. Der Vater im Himmel hat uns gesegnet. Und wenn jetzt Paulus schreiben würde mit vielen himmlischen Segen, da würde ich sagen, Mann, er hat uns so viel gegeben. Danke für den vielen himmlischen Segen, die du uns gegeben hast. Aber Paulus sagt nicht mit vielen, sondern habt ihr gesehen, welches Wort er hier benutzt? Er sagt mit jedem. Mit jedem. Geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Also was Paulus hier beschreibt, also ich meine, man muss schon ziemlich kreativ sein und eigentlich ist es ein bisschen unverständlich für mich, weil ich bin so ein bisschen an der Erde gebunden. Und er redet über irgendwelche himmlische Regionen und ein Segen, die ist alles für dich da, was Gott uns gegeben hat. Ich meine, wir haben unsere irdische Region und oft denken wir, da will ich meinen Segen erleben. Segne mich in den himmlischen Regionen oder den irdischen Regionen. Und Paulus sagt, Leute, das hier ist alles so vergänglich, diese irdische Region. Es vergeht. Jeder, der mal ein Haus gebaut hat, weiß das. Reparatur, Reparatur, Reparatur. Ich denke so, jeder, der ein Auto mal gekauft hat, es ist schön glänzend. Und irgendwann mal sagt der TÜV, ich so, aber das sind nur ein paar Jahre. Das hier, den Segen unserer Erde ist so vergänglich. Und deshalb hat Gott nicht gesagt, hey, ich segne euch mit irdischer Segen. Sondern sagst du, nee, wir nehmen es einen Schritt weiter. Mein Segen ist himmlisch. Hammer, oder? Also finde ich. Und das ist der Segen, der Gott uns gegeben hat. Und jetzt beschreibt er halt so das Warum und wie. Guck mal Vers 4. Wie er uns in ihm auserwählt hat, vor der Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in der Liebe. Also hier ist es wieder, wo ich stehe da, ich bin jetzt schon, was habe ich gesagt, 23 Jahre Pastor, bin Missionarskind, ich bin halt christlich aufgewachsen, ich weiß gar nicht mal, ob ich jemals einen Gottesdienst verpasst habe in meinem Leben, also so fromm waren wir, bist du krank, nicht krank genug für Jesus, ne? Also ich bin immer dabei gewesen, gedient und bin sehr dankbar dafür. Aber ich lese das und es übertrifft meinen Verstand. Gott, der in Jesus uns auserwählt hat, vor der Grundlegung der Welt, also vor Gott überhaupt die Welt geschaffen hat, hatte er einen Weg geschaffen. damit wir heilig und tadellos vor ihm sein, in seine Liebe. Ich werde jetzt nicht versuchen, irgendwie, ich glaube, manche Leute, ne, die haben es verstanden. Was mich hier einfach weghaut, ist, dass Gott vor der Grundlegung der Welt überlegt hatte, warum er uns Menschen schafft. Und das, damit wir heilig und tadellos vor ihm sein in der Liebe. Wenn du dich fragst, warum bin ich hier? Warum hat Gott mich gemacht? Was ist das Ziel? Ne? Was ist Gottes Plan? Hier auf Erden, ne, wenn man sich auf die irdische Ebene konzentriert, ja, ist manchmal schwierig. Haben wir heute gehört. Indonesien, nicht Indonesien. Manchmal ist es schwierig. Gottes Zeitplan ist viel langsamer als meine. Ich habe eine Vision und ich will es morgen schon fertig haben. Meine Frau sagt so, Schatz, langsam. Gott rennt nicht so schnell wie du manchmal. Ne? Er will dich ein bisschen vorbereiten, bevor er anfängt. Aber ich habe nicht die Geduld. Warum ich das jetzt erzählt habe, weiß ich nicht mehr. Achso, warum? Weil es ihm um diese himmlische Ebene geht. Damit wir heilig und tadellos vor ihm stehen. Wenn du heute rausgehst und sagst, so, ich weiß gar nicht mal, was mein Sinn für mein Leben ist, dann hast du nicht zugehört. Jetzt sage ich es nochmal. Der Sinn für dein Leben ist, dass du heilig und tadellos vor ihm stehst. In Liebe. Nicht gezwungen. Ne, Menschen fragen so, na, wenn es einen Gott, also mindestens bei uns im Osten, ne, weil alle Atheisten sind, wenn es einen Gott gibt, ne, warum lässt er Ungerechtigkeit zu? Ne, also schieben die ganze Schuld für alle Probleme der Welt auf Gott. Aber wollen natürlich nicht, dass Gott irgendwie involviert wird in ihrem Leben. Die wollen natürlich ihren freien Willen. Und Gott hat die Welt gemacht und hat uns Menschen gemacht mit einem freien Willen, sodass wir diese Entscheidung in Liebe für ihn treffen. Er begegnete uns in Liebe, das wissen wir auch vom Vater, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihm glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Gott begegnet uns mit Liebe, gab seinen Sohn, sodass wir durch Glauben an ihm tadellos und heilig vor ihm stehen in Liebe. Amen, Halleluja, irgendwas. Also ich finde es wunderbar. Und man sieht halt hier, dann geht Paulus und beschreibt diese Liebe, wie Gott uns, ne, er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft, für sich selbst durch Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Er hat uns vorbestimmt. Ich will, dass ihr meine Söhne sind, zur Sohnschaft, ne? Ihr seid meine Familie. Durch Christus. Nach dem Wohlgefallen sein. Merkt ihr so langsam, wie wichtig wir sind? Vor Gott? Also ich finde das Hammer, ne? Gott, der nach seinem Willen handeln kann. Ich glaube, dass es niemand sagen würde, so Gott, ich weiß nicht, dein Willen, das gefällt mir nicht. Sondern er ist Gott. Er kann handeln, wie er will. Und den Wohlgefallen, das, was Gottes Willen gefallen hat, wo Gott sagt, so, darauf habe ich Bock, das will ich. Sowas gefällt mir. Das ist meine Wille. Was ist das? Dass wir seine Kinder sind. Und dass wir vor ihm tadellos und heilig stehen, in der Liebe. so langsam denke ich so, wow Gott. Deine Liebe, wie du mich schätzt, ich weiß gar nicht mal, wie ich das in Worte fassen soll. Ich weiß warum und ich weiß weshalb, weil Gott einfach seine Wille und das, was ihm gefällt, gesagt hat, ja, den Kurt, den hätte ich gerne. Und weil er das wollte, hat er so einen Plan ausgehäkelt. Vers 6, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, damit er uns begnadigt hat in den Geliebten. In ihm haben wir Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er an uns überströmend widerfahren ließ. In aller Weisheit und Einsicht. Diese Weisheit und Einsicht, Paulus guckt das an und sagt so, Gott in seine Weisheit und seine Einsicht hat einen Plan, wie er das hinkriegt, dass wir heilig und tadellos vor ihm stehen, in Liebe. Und sein Plan, durch den Blut seines Sohnes, durch sein Blut, werden wir für unsere Sünden und Vertretung vergeben nach der Reichtum seiner Gnade. Jesus starb an unsere Stelle. Er nahm der Last unserer Sünde, den Schuld unserer Sünde auf sich. Er trug es für uns, damit wir Vergebung haben und seine Gnade erleben. Das ist unser Gott. Das ist aus Gottes Perspektive, ne, wie sehr er uns liebt. Aus Gottes Perspektive der Grund, warum er uns geschaffen hat. Der Grund, warum diesen Weg gemacht hat, um uns zu retten. In der Größe, seine Weisheit und Einsicht kommt Gott und sagt so, hey, ich mache den Weg, sodass Menschen, die an mich glauben und dem Blut Jesus Christus glauben, meine Vergebung und meine Gnade erleben, sodass sie eines Tages vor mir stehen. Heilig und tadellos. Und nicht gezwungen, ne, weil die Eltern dich als Kind getauft haben oder weil du falschen Ort, falsche Zeit, der richtige Religion angehörst, sondern in Liebe. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Und man hört das Evangelium. Jesus starb für mich. Und du sagst, welch eine Liebe. Und wir geben unser Leben hin in Liebe zu ihm. Und hier ist das Wunderbare, ne? Also Paulus nimmt uns hier und hoffentlich ich so ein bisschen auch plötzlich weg von unserem Alltag und unserem Trubel. Und auf einmal sitzt man da und denkt so, ist das nicht wunderbar? Ich bin wertvoll in Gottes Augen. Wie wertvoll? Naja, er saß da oben und sagt so, meine Wille, mein Wohlgefallen. Ich mach dich zu meinem Kind. Und da ist er so, wow, wie wunderbar. Das ist so, was ist der Sinn für mein Leben? Wo führt es hin? Was mache ich denn in diesem Leben? Und man sitzt in diesem Leben und man hat seinen Zeitplan und nichts funktioniert. Und denkst du so, oh, ein verschwendetes Leben. Und Gott sagt, nö, nö, nö. Der Sinn für dein Leben, warum ich dich gemacht habe, war nicht hier irgendwie alles zu organisieren und perfekt hinzukriegen, auch wenn du deutsch bist. Sondern der Sinn für dein Leben ist, eines Tages vor mir zu stehen. Heilig und tadellos. Und so nimmt Paulus uns weg von den ganzen Trubel und den Alltag und sagt so, guck mal aus Gottes Perspektive, ist alles nicht so schlimm. Und trotzdem, und hoffentlich kriege ich jetzt die Kurve hier, und trotzdem will uns Gott mit dieser wunderschönen Vogelperspektive uns in unserem Alltag begegnen. Da, wo wir den Alltag erleben, da, wo wir verletzt sind, da, wo wir leiden, da, wo Trubel und Alltag passiert. Diese Perspektive trägt uns und hilft uns. Und ich will heute ein paar Beispiele, ich wollte sagen so zum Schluss, aber bei mir ist es nicht zum Schluss. Aber ich will zwei Geschichten heute, die ihr bestimmt alle besser kennt als ich, so unter die Lupe nehmen, um zu zeigen, wie das halt so in dem Alltag funktioniert hat, in dem Leben von Menschen aus der Bibel. Und lass uns zuerst Hiob anschauen. Hiob kennen wir, oder? Ein paar Leute. Für die anderen werde ich es erklären. Also Hiob, und da könnt ihr Hiob 19 aufschlagen, da kommen wir gleich dazu. Hiob ist ein reicher Mann, der hat, ne, ich wollte sagen Knete, aber das hat er nicht, der hat Rinder und Schafe, da damals ne, wurde dein Reichtum an Tiere gemessen und nicht an die Scheine, die man da auf dem Konto hatte. Aber es ist ein reicher Mann und ein gesegneter Mann. Und ein Mann Gottes, Gott schreibt sogar in sein Wort über Hiob, dass er ohne Tadel ist. Ne? Das ist so Hut ab. Den Vers kriege ich nicht über mein Leben. Und aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht warum, Satan ist eines Tages bei Gott. Und Gott sagt zu Satan, guck mal Hiob an, das ist ein toller Mann, oder? Und Satan sagt so, ja, ja, er ist nur toll, weil du ihn schützt. Ja, bestimmt mit seiner Kohle und eine tolle Familie, der hat so den perfekten Leben. Aber nimm das weg und er wird dich fluchen. Und Gott sagt, okay, nimm's weg. Und Satan. Und er macht sich auf den Weg. Und ich muss mir mal vorstellen, der arme Hiob, der sitzt halt da eines Tages und dann kommt eine Bote nach dem anderen. Ne? Deine Rinder sind weg, deine Schafe sind weg, deine Ziegen sind weg, deine Mitarbeiter sind alle weg, deine Angestellten sind weg, deine Kinder sind gestorben. Also sind alles, er verliert alles, außer seine Frau. Und er steht da am Ende mit gar nichts, nur blöd für Satan. Hiob sagt, der Herr gibt, der Herr nimmt, gepriesen sei der Herr. Für Satan ist das blöd. Dann geht er Gott nochmal besuchen und sagt, nee, 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 das ist nicht fair. Hiob ist noch gesund. Lass mich seine Gesundheit nehmen. Gott sagt, du darfst ihn nicht umbringen, aber kannst du loslegen. Und er kriegt ekelhafte Geschwüre, die er dann halt so da mit Ton so kratzen muss, weil es so juckt. Und dann hat er noch Asche auf den Haupt und ist bestimmt total unhygienisch und ekelhaft. Und Hiob wird so eine arme Haufen. Und über Nacht von ein hoch angesehene, reiche, ne, auf der irdenen Basis erfolgreiche Mann zu einfach ein elender Haufen. Und dann kommen ihm drei Freunde besuchen. Und seine drei Freunde sind überzeugt, Hiob, das kann nur sein, weil du irgendwie ganz krass gesündigt hast. Ja, macht auch Sinn. Also, dass Gott einen so strafen würde, also irgendwas Schlimmes hast du getan. Ne? Und der Hiob ist, ich habe nichts so Böses getan, dass ich das verdient hätte. Und er hart darauf, ne? Und niemand weiß, dass im Hintergrund Gott und Satan so eine Wette abgeschlossen haben oder wie auch immer man es nennen will. Aber die sitzen halt da und seine Freunde werden langsam zu Feinde, weil sie einfach immer wieder auf ihm dreschen. Immer, du bist schuld, bekenne deine Schuld und gib einfach zu, was hast du getan? Und er sitzt halt da und sagt, ich hab nichts getan. Und in Kapitel 19 kommen wir einfach so in den Punkt, wo es halt ein bisschen so, ich wollte sagen, wunderschön beschreibt, also, aber deutlich beschreibt, wie es ihm gerade geht. Wir fangen Vers 17 an. Mein Atem ist meiner Frau zuwider und mein Gestank der Söhnen meiner Mutter. Also erst an dem Punkt, ne, da sagst du so, ey, meine Frau guckt mich an, sagst so, ey, putz deine Zähne. Also sein Atem, das ist so, ich kann das nicht aushalten. Das Atmen. Seine Brüder, ne, die sagen so, hey, mein Freund, ne, duschen, dann kommen wir dich vielleicht besuchen, aber du stinkst. Und das ist so, das heißt so Brüder und deine Ehefrau, das sind halt so meistens die Letzten, die dich verlassen. Ne? Und er ist an dem Punkt, wo auch die Letzten, die ihn verlassen würden, sagen so, ey, wir halten es nicht mehr aus mit dir. Das ist hart. Sogar Buben verachten mich. Stehe ich auf, so reden sie gegen mich. Ne, eine Woche zuvor haben sie ihm alle geehrt. Och, der Hiob ist da. Hallo Hiob, ne? Vielleicht kriege ich mal einen Job von dir. Und jetzt steht er auf. Ne? Wie wäre heute, ne? Steigst in der Straßenbahn, da steht keiner für dich auf. Kein Respekt für den Alten. Und in unserer Kultur ist man mittlerweile schon gewohnt dran. Aber damals war es halt so, sowas von unhöflich. Dass man da den Respekt nicht zeigt. Aber er ist so elend, dass nicht mal Kinder ihm Respekt zeigen. Alle meine Vertrauten verabscheuen mich. Und die, ich liebte, haben sich gegen mich gewandt. Die Menschen, die er vertraut hat, die er geliebt hat, stellen sich alle gegen ihn. An meine Haut und mein Fleisch klebt mein Gebein und ich habe kaum noch Haut, um meine Zähne zu behalten. Der guckt, der ist so, die Kinder stehen nicht auf, die Leute, die ich geliebt habe, die sind alle abgehauen. Meine Frau, die sagt so, oh, du stinkst, dein Mundgeruch, ne? Meine Brüder, die sagen so, hey Mann, du stinkst, also wir kommen nicht besuchen. Und so, warum? Und dann guckt er runter und sagt so, ach so, ich bin nur Haut und Knochen. Geschwüre überall. Mein Gebein, das klebt an mich. Da guckt in den Spiegel und sagt so, hey, meine Zähne, die hängen noch gerade so dran. Ich verstehe jetzt, warum keiner mit mir was zu tun haben will. Guck mich an. Und dann redet er zu seinen Freunden und sagt, Vers 21, erbarmt euch doch über mich, ihr meine Freunde. Denn die Hand Gottes hat mich getroffen. Warum verfolgt ihr mich ebenso wie Gott und werdet nicht satt, mich zu zerfleischen? Und alle sind weg und die drei, die immer noch da sind, ne, die zerfleischen ihn mit ihren Anschuldigungen. Ist das richtig? Ja. In dieser Zustand befindet sich Hiob. Auf der Suche nach irgendeiner Antwort. Warum? Warum ist das passiert? Ja, seine Freunde haben eine Antwort. Du hast was Böses getan. Hiob weiß, das ist nicht der Grund. Aber ich verstehe nicht, warum es gerade so hart ist. Von seiner Perspektive, die Hand Gottes ihm so getroffen hat. Und dann versucht in Vers 23 so auf der irdischen Basis eine Antwort zu suchen oder Sinn zu finden, ein Warum zu finden. Oh, dass doch meine Worte aufgeschrieben, oh, dass sie doch ein Buch eingetragen würden, dass sie mit eisernen Griffel und Blei für immer in den Felsen gehauen würden. Also hier, so, um das halt so auf diese Welt irgendwie Sinn zu ergeben, vielleicht schreibt jemand mal ein Buch darüber. Dann ist dieser Leid mindestens, hat es langfristig Sinn auf dieser Welt. Ja, der Hiob ist gelitten, aber ey, das gibt ein gutes Buch über sein Leid, ne? Muss er mal lesen. Übrigens, Gott hat ein Buch darüber geschrieben. Aber das ist halt so das Ebene. Und oft sind wir an dieser Stelle. Das ist so Gott und mein Schwierigkeiten und den Leid. So, was ist der Sinn? Aber wir suchen es auf diese Ebene. Und kämpfen auf diese Ebene. So, was ist denn der Sinn für das Problem? Und auf irdischer Ebene gibt es bestimmt Sinn und Gründe. Aber der arme Hiob, ich weiß gar nicht mehr, ob er jemals verstanden hat, dass der Sinn für sein Leid war, um Satan zu zeigen, dass Hiob ein guter Mann ist. Also bis zu Ende von Hiob, ne, verrät ihm Gott das nicht. Ich glaube, vieles werden wir erst im Himmel sehen, so warum und was Gott gemacht hat. Aber jetzt, auf einmal, richtet Hiob seine Augen von dieser irdischen Basis Richtung Himmel. Und guck mal, was passiert. Vers 25 bis 27. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und zuletzt wird er sich über den Staub erheben. Und nachdem diese meine Hülle zerbrochen ist, dann werde ich von meinem Fleisch los, und guck mal, was er sagt, Gott schauen. Ja, ich selbst werde ihn schauen. Und meine Augen werden ihn sehen, ohne ihm fremd zu sein. Danach sehnt sich mein Herz in mir. Sobald Hiob seine Augen von dieser irdischen Basis wegnimmt und Richtung Himmel schaut, er sagt so, ich meine, er guckt sein Fleisch an und sagt so, ich brauche Erlösung. Ne? Und mein Erlöser, der lebt. Und dann sagt er, und ich werde ihm schauen. Ich werde vor ihm stehen. Oder wie Paulus das so beschreibt, ich werde tadellos und heilig vor ihm stehen in Liebe. Das ist das neue testamentliche Version von das, was Hiob hier sagt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und dass er mich aus dem Staub erheben wird. Und nach diesem meine Hülle zerbrochen ist, dann werde ich von meinem Fleisch los Gott schauen. Und dann sagt er am Ende Vers 27, danach sehnt sich mein Herz. Auf einmal ist seine Sehnsucht nicht, dass seine Freunde nett sind oder nicht, dass er wieder gesund wird, sondern seine Sehnsucht ist, Gott zu schauen und vor Gott zu stehen. Seht ihr das, was hier passiert? Ne? Also Hiob hat auf einmal Gottes Perspektive, die wir in Epheser lesen. Der Grund, warum du da bist, Hiob, ist vor mir zu stehen. Und der Weg dahin ist, weil ich dich liebe und ich werde dich erlösen. Und Hiob, Jahre vor Jesus überhaupt auftauchte, er sagt, mein Erlöser lebt und ich werde ihm schauen. Und dann sehen wir in der Liebe und ich sehne mich danach. Diese Sehnsucht kommt aus der Liebe zu seinem Gott. Und das ermutigt mich so sehr. Weil das, was aus Epheser kommt, ne, diese himmlische Vogelperspektive, Gottesperspektive. So, ich habe dich geliebt und erwählt vor der Grundlegung der Welt, um heilig und tadellos vor mir zu stehen. Und das alles so, wow, das ist wunderschön, das ist Gottes Perspektive, aber ich lebe heute hier. Und Hiob zeigt das. uns, wie diese himmlische Perspektive uns heute hier trägt und Hoffnung schenkt. Lass uns Daniel, Kapitel 3 anschauen. Und in Daniel 3 haben wir eine bekannte Geschichte von drei Jungs. Die kennt ihr bestimmt aus dem Kindergottesdienst. Schadrach, Meschach und Abednego, ne? Genau. Und irgendwo habe ich meinen Zettel verloren, der mir helfen sollte, das schnell zu finden. So, jetzt habe ich es. Daniel 3. Bei euch gibt es keine Uhr, das ist sehr schön. Also keine Uhr, die ich sehen kann. Ich weiß gar nicht mal, wann wir angefangen haben. Also wenn es zu viel wird, einfach schlafen und ich krieg's mit. Mit mir selber reden will ich jetzt nicht. Aber wir schauen diese Geschichten noch an. Die kennen wir, Nebukadnezar, der König, er baut so eine große Statue nach seinem Bild aus Gold, ist sehr stolz darauf und deshalb sagt er seine ganze Leute, kommt dann zu dieser Statue, ne, zur Wiese, ich spiele Musik und wenn ihr die Musik hört, dann betet ihr meine Statue an. Und im Gegensatz zu Gott sagt er nicht in Liebe, sondern wenn ihr nicht anbetet, dann bringe ich euch um. Es gibt einen schönen Feuerofen, den mache ich ganz schön warm und ich schmeiße euch rein. So tauchen die Leute auf, darunter Schadrach, Meschach und Abednego. Und ja, die Musik spielt, alle fallen hin, niemand will ins Feuerofen geworfen werden, außer drei Jungs, die stehen halt da. Und einer sitzt da auf dem Boden und guckt rum und spitzelt dann und sagt so, ne? Nebukadnezar, das ist ein bisschen antisemitisch, der Typ, wer es gesagt hat, da sind drei Juden. Ne? Und ja, entweder haben sie richtig lange Halse oder die haben sich nicht gebeugt. Ne? Also ich glaube, die sind stehen geblieben. Und der Nebukadnezar ruft die drei Jungs zu ihm und er versucht erstmal ein bisschen so sachlich mit denen zu reden. Sagst du so, ne, vielleicht habt ihr schlecht gehört. Vielleicht war die Übersetzung schlecht oder keine Ahnung, aber nur, dass ihr wisst, wenn die Musik spielt, da werden alle beugen, sonst kommt ihr ins Feuerofen. Und so kommen wir jetzt zu unserem Text und die haben jetzt eine zweite Chance, den Feuerofen zu entkommen. Vers 16. Schadrach, Meschach und Abednego antworteten und sprachen zum König: Nebukadnezar, wir haben es nicht nötig, dir darauf ein Wort zu erwidern. Also die sagen so, hey, gib uns keine zweite Chance, verschwende die Zeit nicht, wir haben schon eine Antwort. Vers 17, wenn es so sein soll, unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem glühenden Feuerofen erretten. Und er wird uns bestimmt aus deiner Hand erretten, o König. Und auch wenn es nicht so sein soll, so wisse, o König, dass wir deinem Gott, deinen Göttern, nicht dienen und auch das goldene Bild nicht anbeten werden, das du aufgestellt hast. Also, die Jungs, die gucken Nebukadnezar an und sagen, König, unser Gott, im Gegensatz zu was du denkst, er kann uns aus dem Feuerofen erretten. Dazu ist er fähig. Das ist nicht wunderschön? Also, ich glaube, das können wir alle sagen, oder? Wir glauben an einen Gott, der alles kann. Nein, oder? Also gut, da sind wir alle dabei, das ist schon mal gut. Und das wissen sie auch. Und, also Nebukadnezar, ich weiß nicht, was für Götter du hast, aber du musstest dich selber basteln, von daher werden sie dich bestimmt nicht aus dem Feuerofen retten. Aber unser Gott, er kann das. Und deshalb beten wir nicht deine Götter an, weil die können das nicht. Und dann ist die Frage, aber was ist, wenn Gott das kann, aber nicht will oder nicht tut? Weil das haben wir schon oft erlebt, oder? Wo wir dachten so, Gott kann. Ich bin voller Zuversicht, oder? Habt ihr das schon mal in neuem Leben erlebt? So wie ich, 100% voller Zuversicht, Gott kann das. Aber er macht es nicht. Na, und nun? Da braucht man eine himmlische Perspektive. Man braucht diese Perspektive. Worum geht's hier? Geht es um, oh, mein Gott ist größer? Also, als ob Gott jetzt irgendwie so Spielchen mit uns spielt, so, oh, kann ich heilen, kann ich nicht, kann ich aus dem Feuer retten, kann ich nicht. Nein, für Gott geht es um was viel Größeres. Und auf einmal überlegen die Jungs und gucken sie so, aber selbst wenn nicht, nee, der Sinn für mein Leben ist, eines Tages heilig und tadellos vor ihm zu stehen und nicht jetzt irgendwie so eine goldene Götze mich so hinzubeugen. Also selbst wenn nicht, selbst wenn ich im Feuer verbrenne, sagen, also wir im Feuer verbrennen, werden wir nicht vor dein Gott anbeten. Weil der große Perspektive, hier auf Erde sieht es ziemlich bescheuert aus. Ne? Der Nebukadnezar sitzt halt da und der heizt seinen Ofen und sagt so, ich schmeiße euch rein. Und sie sagen so, wenn ich verbrenne, verbrenne ich. Aber von Gottes Perspektive sieht es ziemlich bescheuert aus, wenn man vor so eine goldene Götze sich hinbeugt und dieses wunderbare Ziel, das Gott für dich hat, eines Tages vor ihm zu stehen, in Gnade, heilig und tadellos, in Liebe zu verpassen. Und so bleiben sie stehen. Nebukadnezar regt sich richtig auf, macht den Ofen 7-mal so heiß wie früher. Dadurch sterben seine gute, starke Leute, die die drei Jungs im Feuerofen werfen. Und dann in Vers 24 wird er etwas erschrocken. Es ist also, da erschrak der König Nebukadnezar und stand rasch auf und redete und sprach zu seinem Reden. Haben wir nicht drei Männer gebunden, ins Feuer geworfen? So erwiderten und sprachen zu dem König, gewiss, o König. Er antwortete und sprach, siehe, ich sehe vier Männer mitten im Feuer, frei umherwandeln. Und es ist keine Verletzung an ihnen. Und der Gestalt des vierten gleicht einem Sohn der Götter. Oder manche Übersetzungen sagen, der Sohn Gottes. Dieses, für die Jungs war es halt so, wir schmeißen uns in den Feuer, entweder wird Gott uns retten oder wir werden vor ihm stehen und ne, ihm als Erlöser in alle Ewigkeit preisen. Was sie, glaube ich, nicht erwartet haben, ist, dass er sie rettet und vor sie steht in den Feuer. Es ist wunderbar. Hier, ne? Dieses wunderschöne, herrliche Perspektive ist nicht irgendwas für die Ewigkeit, sondern hier mitten in ihrem Feuer. Auf einmal stand Gott vor sie und hat sie begegnet. Und ich könnte euch Beispiele geben von Abraham, als er seinen Sohn opfert und Gott zu ihm spricht. Stephanus, der sein Leben gab. Und was sieht er zuletzt? Den Himmel geöffnet, Gott vor ihm stehen, den Thron Gottes und Jesus zu seinem Rechten. Und. Das ist eure Aufgabe, Hausaufgabe. Ne? Ihr findet so viele Geschichten in Gottes Wort, wo Menschen in ihrem Leid, in ihrem Trubel, in ihrem Alltag Gott begegnet haben. Nur einer, und hoffentlich können wir das halt so ein bisschen so mit den Abendmahl hier so hineinziehen, hat das nicht erlebt, sondern das Gegensatz erlebt. In seinem Leid schrie er mit lauter Stimme, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und in Gottes Weisheit und seine Einsicht, seine Gnade und seine Liebe für uns hat er seinen Sohn in die Welt geschickt, um uns für die Ewigkeit zu retten, aber auch um uns eine persönliche Beziehung mit ihm zu geben. Und Jesus in seiner größten Not und sein größter Leid hat genau das abgegeben, was wir empfangen. Die Nähe Gottes in der Trubel, in den Leid. Das hat er dort am Kreuz aufgegeben, sodass wir das haben in unserem Leid, in unserem schwere Trübsäle. Und Herr, ich bin so dankbar dafür und so überwältigt von deiner Liebe und deiner Gnade, wie du alles gegeben hast, um diese Beziehung mit uns zu haben. Und nicht nur für die Ewigkeit, worauf wir uns sehr freuen und sehnsüchtig danach warten, aber auch für hier in unserem Alltag. Und wenn wir jetzt zum Tisch kommen und den Abend mal teilnehmen, danken wir dir nochmal vom Herzen für das, was du durchgemacht hast, um uns zu erlösen. Und wir danken dir, Herr, dafür. Amen.